Schwestern. Ich freue mich sehr darüber, dass ich heute in eurer Mitte sein kann, dass wir eine Gemeinschaft haben, dass trotz Urlaubszeit wir doch so sehr zahlreich da sind. Unsere Männer, die waren bei mir wieder. Und Michael war auch dabei und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was machen die? Aber wir dachten, das ist nur, weil wir Eltern sind. Da haben wir mitbekommen, dass auch die Ehefrauen haben gefragt, was die Männer dort machen. Ja? Und haben bei uns nachgefragt, wisst ihr, was mit den Männern da los ist? Ja? Ich war sehr froh darüber, dass Heinrich die Initiative ergriffen hat und hat doch die Nachrichten verschickt, ja? Damit wir wissen, auf dem Laufenden sind. Wie die Baustelle aussieht, wie die Region ein bisschen aussieht. Also die haben dort gewirkt und wir waren sehr froh darüber. Es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres, wenn man im Reiche Gottes gebraucht wird. Und das ist ein Recht, was eingeräumt ist. Braucht uns der Herr? Nein. Derjenige, der Universen durch ein Wort schafft, derjenige, der die ganze Schöpfung entstehen lässt, das ist ein Vorrecht. Und das ist eine Gnade. Es ist Gnade, wenn der Herr sagt, ich brauche dich. Und es ist etwas Wunderbares. Wunderbares, wenn dein Erlöser, der dir alles gegeben hat, was du nicht mal dir erträumen kannst, sagt, ich brauche dich dort. Als ich mich zu diesem Thema vorbereitet habe, das ist eigentlich eine Entstehungsgeschichte hier, die wir vor uns haben. Ich beschäftige mich gerade mit der Bibliothek, die mir geschenkt worden ist. Ein Bruder aus unserer Mitte hat seine Bibliothek aufgelöst, aufgrund, dass er nicht mehr so gut lesen kann. Und er sagt, meine Kinder wollen es nicht, hat er mich weitergegeben. Und ich bin sehr dankbar dafür. Nicht, dass die Kinder es nicht wollten haben. Aber mir kam so ein Zugang zu den Büchern aus letztem Jahrhundert, deutsche Bücher. Meine Bibliothek besteht aus 70% russischer Bücher, ja. Und ich bin froh, dass ich habe so viele Bücher bekommen, in denen ich nachlesen kann, wie die Kinder Gottes dachten, bevor viele Lehren entstanden sind. Zum Beispiel, ich betrachte jetzt derzeit ein Buch über den Heiligen Geist und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Bevor noch Pfingstler entstanden sind, bevor noch charismatische Bewegung gab es, alles davor. Und es ist wunderbar zu sehen, wie die Kinder Gottes ohne diese Abfärbung, diese Frage begegnet sind. Wie sie diese Lehre in der Gemeinde gelebt haben. Und es war etwas Wunderbares. Es sind in 5 Jahren 100 Jahre, seit dieses Buch geschrieben ist. Ja. Und ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass ich in diese Gedanken eintauchen dürfte, in das Leben der Gemeinde eintauchen dürfte. Es ist geschrieben in der Zeit, wo SDAP entsteht, wo Narzissmus an Kraft gewinnt im Deutschen Reich und wie die Gemeinde sich positioniert. Wir haben kein NSDAP und wir haben keinen Narzissmus, aber wir haben andere Richtungen, die heute entstehen. Und wie positioniert sich die Gemeinde in dieser Zeit? Das ist wichtig. Deswegen, wir haben dieses Thema, was bei mir so entstanden ist in dieser Zeit. König der Könige und Herr der Herren. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Vers aus der Heiligen Schrift. Wir werden dem kompletten Vers noch begegnen. Das ist unser Herr. Das ist sein Name. Das ist sein Titel, den er trägt. König der Könige und Herr der Herren. Habt ihr euch auch manchmal so unwohl gefühlt, wenn ihr inmitten einer Gemeinschaft seid, wo Menschen sehr stark sind, sehr groß sind? Menschen, die ihr bewundert und ihr möchtet euch irgendwie angleichen an sie. Ich kann mich erinnern, als Kind war ich in solchen Situationen sehr oft. Ich stand da und da waren Menschen, die in ihrem Leben etwas erreicht haben, etwas erlangt haben, was ich haben oder sein wollte. Und ich stand daneben und ich fühlte mich richtig klein. Aber ich wollte in diesem Gespräch, in diesem Dialog teilnehmen. Ich wollte dabei sein. Und ich habe mich dermaßen unwohl gefühlt. Ich wusste nicht, wie ich einen Menschen, der schon 60 Jahre seines Lebens an sich vorbei hatte und ich mit meinen vielleicht 15, 17, 18 da stand, ich konnte über viele Dinge nicht sprechen. Sie unterhielten sich und ich hörte nur zu und merkte, wie ich kleiner und kleiner wurde. So passiert mir heute noch, wenn ich über mein Heiland lese. Wenn ich im Gebet mich neige und sage, Herr, was bin ich? Warum? Wie soll ich mich verhalten gegenüber ihm? Und wisst ihr, unser Heiland, obwohl er so groß und so mächtig ist, obwohl alles ist durch seine Hand entstanden, was im Himmel und auf Erden ist, laut Hebräerbrief, 1. Kapitel, und nichts Bestand hat, ohne dass seine Hand es hält, würde seine Hand lösen, würde alles aufhören. Und solange die Hand hält über uns, hat alles Bestand. Wir haben Bestand und die ganze Umgebung, die uns umgibt, sei es die Sterne oder die Erde selbst. Er in seiner Macht hat uns nicht als Sklaven oder als Diener hinterlassen. Er hat uns als seine Kinder gelassen, aber nicht allein. Und das ist etwas Wichtiges, Geschwister. Ein Diener weiß nicht den Willen des seines Herrn. Ein Diener tappt im Dunkeln. Der Diener weiß nicht, was der Herr am Morgen essen will oder welche Sachen er anziehen will. Der Diener weiß nicht, wohin der Weg heute Morgen führen wird oder wo er am Abend ändert. Er ist nicht sein Eigentum. Diener ist der, der sich selbst nicht gehört. Aber unser Heiland, der hat uns seinen Willen offenbart. Und er sagt, ihr seid keine Diener. Ihr seid keine Sklaven. Und wisst ihr, dafür bin ich sehr dankbar ihm. Weil ich weiß, wohin die Reise geht. Wie die stattfinden wird, weiß ich nicht. Ich weiß, wo meine Route ändert. Und Routenbeschreibung, die entsteht jeden Tag neu bei mir. Abhängig davon, wo die Staus sich befinden. Und der Herr navigiert mich dahin. Ich weiß nicht, wie ich dahin komme. Aber ich bin dankbar, dass er es weiß. Wir sind vor kurzem mit meiner Frau unterwegs gewesen nach Norddeutschland. Und wir sind gestartet mit Google Map. Wir haben gemerkt, wir nehmen alle Staus mit. Meine Frau sagt, kannst du vielleicht andere Navigationssysteme anschalten, damit wir davon loswerden. Haben wir gestartet und sind wirklich entgegengekommen, aber Stunde draufgelegt, ja. Aber waren nicht mehr im Stau. Wisst ihr, das ist die Erde. Hier versucht man irgendwie davon, sich zu befreien. Weil dieses Navigationssystem kennt den Endpunkt und die Hindernisse, die da liegen. Aber was den Himmel anbetrifft, liebe Schwestern, wer weiß, was er morgen tun wird? Ja, wir haben Pläne. Mein Tag ist morgen für morgen komplett verplant. Schau mal in den Terminkalender. Das, was noch frei ist, werden meine Kinder befüllen. Oder meine Frau. Also, mein Tag ist verplant. Ob es alles eintrifft, das weiß ich nicht. Fragen Sie mich morgen Abend. Als ich mit diesem Thema sich beschäftigte, ist mir sehr wichtig geworden in diesem Epheserbrief, 5. Kapitel, 1. bis 2. Vers. Jesus sagt durch Apostel Paulus, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wenn du so vor so großer Persönlichkeit stehst, wenn du weißt, wer der Herr ist, fragst du dich, wie kann ich dementsprechend handeln, tun, leben, sprechen? Was soll ich tun? Ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt habe, kam ich aus dem Gottesdienst raus, das war 1. September, stand da, und dann fragt und mich selbst, was nun? Mich überfüllte die Liebe Gottes, die Freiheit, die ich erlangt habe durch die Gnade, ich konnte die Bäume umarmen. So viel hatte ich in mir. Aber was weitergeht oder wie es weitergeht, wusste ich überhaupt nicht. Ich hatte keinen Aufbaukurs in Jubi. Ich hatte keine Kinderstunde vorher gehabt, keine Jungscherstunde, keine Jugendzeit gehabt. Ich stand da und wusste nicht weiter. Ich war sehr dankbar dafür, dass es sich fanden Menschen um mich herum, die haben gesagt, komm, ich nehme dich bei der Hand. Und wisst ihr, ich bin bis heute dankbar. Diese Menschen sind schon in der Ewigkeit. Diese Menschen sind nicht mehr da, die sind bei dem Herrn. Aber ich erinnere mich heute an die Ratschläge und Ermahnungen, die ich gehört habe. Und mich erfüllt Dank dafür. Dank dafür, dass der Herr mir diese Menschen begegnen ließ. Apostel Paulus sagt, wandelt in der Liebe. Wisst ihr, Liebe ist etwas, was jeder Mensch in der Welt haben will. Oder er leben will. Und es wird überall gesagt, man soll aus Liebe handeln, man soll menschlich sein, man soll mit Verstand handeln. Was es auch alles heißt. Aber was ist die Liebe? Ich muss meine Kinder oft korrigieren und sagen den Kids, Liebe ist kein Gefühl. Weil das ist das Fatale, was die Welt heute uns allen einsieht, in unsere Herzen. Dass dieses Stroh, was uns umgibt, wir möchten uns daran orientieren, was die Liebe ist. Ich liebe diesen Menschen, ich habe Gefühle. Und diesen Menschen liebe ich nicht, weil ich keine Gefühle für ihn habe. Aber ist das die Liebe der Heiligen Schrift? Nein. Ich muss kategorisch sagen, nein. Weil die Bibel lehrt uns, was die Liebe ist. Das ist die verfälschte Liebe, Liebe der Gefühle. Genauso wie die Vergebung. Ich habe vor kurzem auch ein Buch gelesen über die Vergebung. Liebe Freunde, viele, auch Christen, leben, um wirklich vergeben zu haben. Wenn ich so mit meinen Kindern spreche, wenn sie sagen, ich vergebe dir, und dann ein paar Tage später, weißt du, was du noch getan hast? Dann muss ich einholen und sage, hör mal, wir standen hier zusammen, wir haben gesagt, du sagst es, ich vergebe dir. Weißt du, was das heißt? Und wie oft wir Menschen, wir sagen, ich habe dann vergeben, wenn ich vergessen habe. Und das ist aber falsch. Das ist nicht Vergebung. Das ist Demenz. Aber keine Vergebung. Und Gott vergisst nichts, aber er vergibt. Weil er beschließt und sagt, ich werde dich daran nicht mehr erinnern. Ich werfe dieses, was du getan hast, hinter meinen Rücken und erinnere dich nicht dran, weil ich habe dir vergeben. Das ist ein Entschluss. Entschluss, dies, was geschehen ist, vor dir und vor mir nicht voranzubringen, nicht darzustellen, damit es dir nicht wehtut, damit wir weitergehen können. Und das ist etwas Wichtiges für mich. Oh, wie oft hat mir der Herr schon vergeben. Und ich bin so froh darüber, dass er hinter den Schulter geworfen hat und dass ich weitergehen kann. Und es ist was Besonderes, was Wunderbares. Wir waren beim Mummelsee. Meine Kinder haben so einen Pfosten dort gesehen mit lauten Schlössern dran. Und alle so, Papa, schau mal, liebes Schlosser. Sag ich, ja. Junge Leute stehen da, bevor noch vielleicht was anfängt in ihrem Leben und machen so ein Schloss an eine bestimmte, vielleicht Brücke, Hügel in Baden-Baden, das haben wir sowas auch, ja. Oder dort am Mummelsee, es gibt verschiedene Orte, wo die Leute das anbringen und sagen, es ist geschlossen, das ist etwas Festes, unsere Liebe steht fest an diesem Ort. Und oft wissen die Menschen überhaupt nicht, was die Liebe ist. Und im Korintherbrief, das ist Hohelied der Liebe. Also ich liebe diese Stelle. Nicht, weil es meine Stelle ist, nein, sie holt mich immer zurück. Wenn ich als Ehemann da stehe, wenn ich als Vater da stehe, wenn ich als Bruder in der Gemeinde stehe, ist dieser Korintherbrief meine Realitätskontrolle. Weil da steht ganz genau, wunderbar so beschrieben. Schaut mal, da wo die Liebe ist, steht auch eine Entscheidung dahinter. Die Liebe ist nicht langmütig, sie ist gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prallt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Irre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an den Ungerechtigkeiten, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wenn ihr ganz genau liest und genau schaut, hinter dieser Liebe steht eine Entscheidung. Entscheidung, langmütig zu sein. Entscheidung, gütig zu sein. Entscheidung, nicht zu prallen. Entscheidung, sich nicht aufzublähen. Man kann es weiter so führen. Meine lieben Freunde, wenn ich sage zu meiner Frau, ich liebe sie, stehen dahinter meine Werke, woran meine Frau es bemessen kann. Wenn aber ich sage, ich liebe sie und meine Werke sind nicht die, die sein sollten, dann ist das ein leeres Geschwätz. Das sind die Worte, die davor, 1., 2., 3. Vers stehen. Das ist nichts. Und egal, wer ich bin, nach außen hin, wenn ich keine Liebe habe in mir, dann bin ich nichts. Das heißt, am Anfang steht die Liebe als solche, eine Entscheidung, mit dem Herrn zu leben. Und am Anfang des Ganzen steht die Frage, ob du hier Jesus lieb hast. Das ist der Beginn der Reise. Wenn diese Frage für dich nicht klar steht, kann die Reise, dann ist das Navigationssystem kaputt. Dann wirst du so lange rumirren, bis du sagst, ja Herr, ich liebe dich. Für mich ist ein guter Beispiel Petrus in dieser Frage. Petrus irrte lange, lange, bis er am See Genezareth nicht sagte, dreimal, Herr, du weißt doch alles, dass ich dich lieb habe. Aber das waren keine leeren Worte. Der ist da zusammengebrochen. Hat er sein Navigationssystem hat irgendwann noch vernachlässigt? Ja, waren solche Momente bei Petrus. Aber er hat die Liebe Gottes vor Augen gehabt. Und das war sehr wichtig. Ich habe vor kurzem so ein Bild bekommen, ich weiß nicht, jemand aus der Gemeinde hat mir das zugeschickt. Ich bin dankbar über solche Nachrichten, ich bin dankbar, wenn jemand mir so kurze Predigten zuschickt, wenn ich Zeit habe so und bei der Arbeit bin, anschalten, Kopfhörer rein und höre zu. Jesus ist, und das ist eine Aufzählung, mein Gott, mein Friede, mein König, mein Beschützer, meine Zuflucht, meine Heilung, mein Tröster, mein Retter, mein Stärker, mein Erlöser, einfach alles. Deswegen möchte ich heute stellen die Frage, wer ist Jesus für dich? Wenn er der Herr ist für dich, wenn er dein König ist, dann ist klar geregelt. Dann steht diese Frage, wer ist er unter diesen vielen? Weil das Problem heutiger Zeit liegt darin, weil wenn wir fragen, warum haben wir so einen wunderbaren Zugang zu der Heiligen Schrift, warum haben wir so viele Möglichkeiten für die Predigten, Geschwister, wir haben aber Millionen Predigten. Wir haben so viele Lieder, also meine Frau manchmal steht vor der Playlist und weiß nicht, was sie anfangen soll. Wir haben so viele Möglichkeiten für Gemeinschaft. Und so wenige Lichter, die die Dunkelheit erleuchten. Aber sie sind notwendig. Also die Frage, wer ist hier Jesus für dich? Diese Frage oder die Antwort darauf kannst du nur alleine geben. Weil diese Antwort liegt nur bei dir. Aber diese Frage stellt hier Jesus dir heute. Wer bin ich für dich? Ich möchte eine Stelle lesen, die für mich seit 27 Jahren sehr wichtig ist. Ich habe die damals gelesen, zum Teil nur verstanden. Und je länger ich die lese, desto mehr sehe ich mich darin, sehe ich meinen Heiland. Und diese Begebenheit ist für mich auch verständlicher mit der Zeit. Wir finden diese Stelle in Johannesevangelium, 3. Kapitel. Johannesevangelium, 3. Kapitel. Die Rede geht von Nikodemus. Ich weiß, es wird nicht oft über diese Menschen gepredigt, aber diese Begebenheit ist für unsere Zeit präsentabel. Weil, Geschwister, derjenige, der sich ein bisschen mit der Bibel beschäftigt, zwischen dieser Begebenheit dort am Abend, wo Jesus machte die Tür auf oder wo Nikodemus begegnete Jesu, sind über 2000 Jahre gewesen, von der Gesetzgebung bis dahin, wo Jesu anfing, das Volk Gottes zu formen. Von heute, bis diesem Moment, sind auch über 2000 Jahre. Ich beschäftige mich nicht mit den Zahlen. Ich weiß, wohin es führen kann. Aber damals hat Israel erreicht den Peak, das höchste Punkt, wo sie an religiösen Wachstum erreichen konnten. Es ist die Zeit erfüllt gewesen. Und dann kam Jesus in diese Welt. Heute, Geschwister, das Wort Gottes ist fast in allen Sprachen vorhanden. Es besteht keine Notwendigkeit heute in den Gaben der Sprachen, weil wirklich das Wort Gottes in allen Sprachen verbreitet ist. Heute ist die Schrift da und Menschen unterschiedlicher Nationen können miteinander kommunizieren, sich unterhalten über das Wort Gottes. Es sind so viele Missionare unterwegs, an Orten, die ich nicht mal kannte oder kenne. Es sitzen Brüder und Schwestern über die Skripten und schreiben in Dialekte das Wort Gottes über, damit wirklich jeder an das Wort Gottes kommt. Und da ist dieser Nikodemus. Ich möchte gerne das vorlesen. Wer möchte, kann zuhören, wer möchte, kann auch nachlauschen. Ich habe alle 21 Verse drinnen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei der Nacht zu Jesu und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von den irdischen Dingen sage, Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabkam, gestiegen ist, sondern der Menschen, der im Himmel ist. Entschuldigung. Und wie der Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nie verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nie verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der Sohn, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit er die Welt, sondern damit die Welt auch durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Liebe Geschwister, bis zum zweiten Vers momentan ein riesengroßer Abschnitt. Da ist eine starke Persönlichkeit, ein wichtiger Mensch im israelischen Volk, ein Lehrer, an den man sich richtet, wenn man geistliche Sachen nicht versteht. Einer, der zur obersten Schicht Israels gehörte. Er kommt in der Nacht, damit keiner sieht und möchte etwas wissen, was ihn betrifft. Aber habt ihr schon diesen Dialog angefangen zu lesen? Wie beginnt dieses Gespräch? Das ist sehr interessant. Ich möchte uns zurückholen. Er beginnt, zweiter Vers. Der kam bei der Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen. Es ist einfach immer, also wenn jemand im Rück, hinter sich jemanden hat, ist einfach zu sprechen, richtig? Deswegen, wenn man etwas bei den Eltern fragt, am liebsten die Geschwister noch mitnehmen. Dann sind das mehrere, das ist einfacher zu erklären und ist es einfacher dann zu sagen, das, so stehen wir alle zusammen hier. Das ist unser Anliegen. Und er kommt zu Jesu und fängt mit ihm Gespräch und sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Und wisst ihr, Jesu geht überhaupt nicht auf diesen Dialog ein. Als ich in Kaufmannsschule war, hatten wir ein Fach Dialogführung. Und das war sehr interessant, wie man einen Dialog unterhält. Jesu will hier keinen Dialog haben. Er will auf dieses Gespräch von Nikodemus überhaupt nicht eingehen. Er weiß ganz genau, was bei Nikodemus vorgeht. Warum er in der Nacht unerkannt zu ihm kommt. Jesus sagt, antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, nicht euch, es betrifft dich, sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wisst ihr, wir Menschen, wir möchten immer so abgerundete Gespräche haben, dass keiner verletzt, dass alles im Lot sich befindet. Und wenn ich so die Gespräche unseres Heilandes betrachte, Dialoge, so war er nicht auf den Dialog aus. Er war auch nicht auf die Erweiterung seiner Jüngerschaft. Er wollte auch nicht Anerkennung von den Führungselite. Er war da kontraproduktiv. Ihm war wichtig die Rettung der Seele, jeder Einzelne. War es einfach? Nein. Aber Nikodemus hat eine Frage. Nikodemus hat begriffen in seinem Alter, er war alt, dass er mit dem, was er ist, das Himmelreich nicht erreichen kann. Deswegen kam er mit dieser Frage. Deswegen diese Frage beschäftigte ihn. Wie kann ich von Neuem geboren werden? Ja, die Elite hat Jesu geprüft. Es gab eine Kommission, die über Jesu gewertet hat. Das lesen wir in der Heiligen Schrift. Die seine Werke auf eine Seite genommen hat und dann, woher er abstammt, das war ein Problem für sie. Weil die Ortschaften, in denen Jesu geboren worden ist oder gelebt hat, waren nicht sehr schöne. Und waren nicht, da gab es nichts Gutes, was daraus kam. Und das war nicht bewertet nur von der Oberschicht, auch die Unterschicht. Und die Fischer haben das so gedacht. Auch einige der Jünger, bevor sie zu Jüngern wurden, haben so auch gewertet. Aber die Botschaft Jesu, seine Werke, sie haben Nikodemus überwältigt. Und Jesu geht darauf ein. Er sagt, was wichtig für Nikodemus ist. Die Geburt, die neue Geburt ist notwendig. Keiner kann den Wille Gottes ausleben, wenn er nicht wiedergeboren ist. Im 7. Vers steht, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es betrifft dich, Nikodemus. Wisst ihr, wenn ich die Heilige Schrift lese, ich denke, deswegen ist das Problem mit der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist sehr persönlich. Weil wenn ich anfange zu lesen, oder wenn ich beginne es, da ist der Heilige Geist dabei. Und immer macht er in meinem Kopf immer Parallelen zu mir selbst. Er überführt mich. Und es ist richtig unbequem manchmal. Manchmal denke ich, puh, Oleg, hier stehst du gut, da ist was erreicht worden. Und dann holt er dich wieder auf den Boden der Tatsachen und dann stehst du und denkst, stimmt's. Und genauso hier. Deswegen, wenn du Menschen fragst, glaubt ihr an Gott? Ja, wir glauben an Gott. Aber fragst du, glaubst du an Jesus Christus? Ist schon ein Problem. Weil, wenn du an Jesus glaubst, musst du die Frage der Sünde klären. Glaubst du an Gott? Dann bleib so, wie du bist. Und deswegen ist die Frage, die Jesus hier stellt, die Frage der Wiedergeburt, eine zentrale Frage. Weil die Liebe, die Werke der Liebe entstehen nur dann, oder du kannst dich dafür auch entscheiden, zu leben diese Werke, wenn du von Neuem geboren bist. Weil bis dahin sind wir alle Egoisten. Wir tun das, wir sprechen nur das, wir glauben nur das, was uns gut tut. Alles andere verdrängen wir. Wir sind sehr gut darin. Zu verdrängen. Also wenn ich so jeden Menschen frage, bist du ein guter Mensch? Ja. Alle sind gut. Woher kommt das Böse? Von Nachbarn. Und so ist es auch, liebe Geschwister. Wir verdrängen die Tatsachen. Weil wir leben in Finsternis. Das ist so einfach, doch alles unter den Teppich zu kehren. Das sieht keiner, versteht keiner und wird keiner finden. Wir waren gestern bei Reinigung und meine Tochter geht vorbei und arbeitet mit dem Wedel. Ich stehe da und sage, Victoria, mach bitte Licht an. Sie sagt, ja, ich sehe doch alles. Sag ich, mach Licht an. Sie macht Licht an und sagt, oh, ich gehe mal noch durch. Das Problem mit dem Licht, Licht zeigt alles, wie es ist. Im Dunkeln sehen alle Katzen grau aus. So auch die Sünden. Die sehen doch nicht so schlimm aus, wenn alles dunkel ist. Man sieht doch die nicht so. Man weiß, es war doch etwas da, aber alle Menschen sind so. Und da steht dieser Nikodemus. Und Jesus sagt im 22. Vers, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Liebe Geschwister, das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, morgens früh, wenn noch alles dunkel ist, mit dem Licht aufzuwecken. Das ist das Schlimmste. Also bei mir ziehen sich alle dann Nerven zusammen. Also mein Papa liebte so, mich aufzuwecken. Aber du bist wirklich wach. Also da kannst du dich nicht verstecken, ja. Mein Sohn hat sich dermaßen aufgeregt, weil meine Tochter kam rein und sagte, Gabriel, steh auf. Oh, da hat sich aufgeregt, sagte, Papa, das geht doch nicht, du kannst einfach sagen, in die Dunkelheit hinein, sagte ich, aber Licht nicht anmachen, ja. Und die Menschen, die in der Finsternis sich befinden, sie hassen das Licht. Warum? Weil es nicht ihre Natur. Sie sind geboren in der Finsternis, lebten in der Finsternis und da kommt das Licht. Wenn wir uns bekehren, wir beginnen das Leben im Licht. Ich kann mich erinnern, wir waren unter Tage unterwegs und wir hatten Taschenlampen. Und dann kamen wir nach oben mit dem Lifter. Boah, das war Knall. Ich stand da, so, und es war nicht sehr hell, aber das Licht erschlug einen. Und unser Heiland, er riss das Licht. Und wo er ist, umgibt diese Stellen alles mit dem Licht. Warum? Weil Jesus möchte Klarheit verschaffen. Damit du und ich, wir sehen, wo wir stehen. Was uns umgibt und wie viele Schritte wir noch vor dem Abgrund sind. Und das ist unser Heiland. Er möchte nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle ewige Leben erlangen. Das ist sein Wunsch. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, denn sie in Gott getan sind. Und das macht gerade ein Kind Gottes aus. Kind Gottes hat keine Angst vor seinen Fehlern. Er kann diese Fehler einfach bringen, weil er versteht, dass nichts Gutes in ihm persönlich ist. Und was Gutes da ist, ist nicht seins, sondern des Herrn, seines Erlösers. Ich liebe Jesus. Jesus ist das, was da drauf steht. Aber wisst ihr, was mir fehlt persönlich? Mein Herr. Das fehlt mir da. Mein Problem mit heutiger Zeit, wir sind alle Herren und Damen. Wir sind alle hier. Und werden so bezeichnet. Herr Müller, Herr Schramm, egal wer das ist. Wir sind alle Herren heute. Und so betrachten wir auch Herr Jesu manchmal. Als einer unter uns. Aber was bedeutet der Herr? Viele sehen in unserem Highlight heute Gott, den Friedensfürst, den König, Beschützer, eine Zuflucht, Heilung, Tröster, Retter, Stärker, Erlöser. Aber kaum oder wenige den Herrn. Ich habe vorher gesprochen, ganz am Anfang, dass der Herr entscheidet über dein Leben, in allen Facetten deines Lebens. Die Frage ist die, ob du dich unter seine Herrschaft stellst oder nicht. In der Sünde hatten wir keine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Als wir unsere Gelüsten des Fleisches gelebt haben, wir waren Sklaven, wir waren versklavt. Jesus hat uns befreit, er ist unser Erretter, wie da drauf steht, er ist unser Erlöser. Und jetzt ist die Frage, möchtest du dich unter seine Herrschaft stellen oder nicht? Ist er dein Herr? Entscheidet er über dein Leben? Dieses Buch ist seine Gesetzgebung. habe mit meiner Schwester sich unterhalten, die sich auch religiös betrachtet und die beschäftigt sich mit Steuerwesen, ist Betriebswirtin, angehende Betriebswirtin, ja. Und ich sage, du beschäftigst dich mit Steuerrecht, damit du verstehst, wie was funktioniert. Sage ich, aber was kennst du aus der Heiligen Schrift, damit du dich als Christen bezeichnen kannst? Kennst du dich in der Gesetzgebung aus? Kennst du dich in dem Willen und Vorschriften der Heiligen Schrift? Wer ist Herr Jesus für dich? Das ist die Frage heute. In Offenbarung 19. Kapitel 16. Vers steht geschrieben: Und er trägt an seinem Gewand und an seinen Hüften den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus ganzem Gemetzel, was danach stattfindet. Wo sich die Menschen gegen Gott auflehnen und wollten in den Krieg ziehen. Und was danach geschieht. Die Frage ist heute für dich als einen Christen und als eine Christin: Wessen Namen tragen wir? Ist unser Heiland dein König? Ist unser Heiland dein Herr? Und diese Frage kannst du nur beantworten. Die kann ich nicht beantworten. Diese Frage kann nicht dein Nachbar beantworten. Manchmal auch die Eheleute können es nicht beantworten. Weil was in deinem Herzen vorgeht, weißt du alleine und der Herr, der in dein Herz reinsehen kann. Deswegen, ich hoffe und ich bete dafür täglich, dass der Herr unsere Gemeinde segnet. Wir erfahren sehr viel Segen. Nicht so, dass wir nicht gesegnet sind, Geschwister. Wir haben Segen Gottes bei uns in der Gemeinde. Und er begegnet uns auf wunderbare Weise. Ich erkenne meine Brüder und Schwestern auch von der Seite, wo ich die nie gedacht habe, zu erkennen. Und ich bin dankbar, dass ich hier vor Ort sein kann, zwischen euch. Aber ihr könnt mich nicht retten, so wie ich euch nicht retten kann. Weil die Errettung steht unter der Frage: Wer ist hier Jesus für dich? Du kannst im Reiche Gottes, du kannst hier vor Ort tun und wirken. Aber ob du gerettet bist, das weiß ich nicht. Deswegen lasst uns zu unserem Heiland mit dankbarem Herzen beten. Lasst uns ihm danken dafür, dass er doch so nah uns ist. Ich habe letzte Woche eine Kommunikation gehabt mit einem Muslimen. Und er war so versessen und sagte: Jesus ist falscher Gott. Sagte ich: Mein lieber Freund, niemand von den Götzen, die es da in der Welt gibt, ließ jemals einen Menschen so nah an sich wie Jesus Christus. Weder Allah, den du so verherrlichst hier, lässt dich heute in seine Herrlichkeit einblicken. Noch Buddha, egal wer das ist. Und ich bin dankbar dafür, dass ich nicht blind gehen muss. Ich bin dankbar dafür, dass Herr Jesu mein Weg vor mir eröffnet. Und ich bin dankbar dafür, dass er von vornherein sagt mir, wo mein Ziel ist. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns dankbar sein. Wir haben einen gütigen, wunderbaren Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus. Amen.